Heute bei «Apropos» der Putin und Stalingrad.
The Battle of Stalingrad, which began in the middle of September 1942, ended in January 1943 with the cutting off and the liquidation of Hitler's Sixth Army.
Vor ziemlich genau 80 Jahren haben die letzten deutschen Truppen in Stalingrad aufgegeben.
Aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende.
Der Sieg von der Sowjetunion bei Stalingrad war einer der Wendepunkte im Zweiten Weltkrieg und ist bis heute Referenz für Russland und für Wladimir Putin.
Those who are betting they will defeat Russia on the battlefield clearly don't understand that modern war with Russia will be quite different for them.
Putin hat das Gefühl, heute in der Ukraine den Krieg von damals weiterzuführen und vertreibt dabei die Geschichte ziemlich unverfroren. Wie genau er das macht, das erzählt uns heute Russland-Chef der Medien, Christoph Münger, in einer neuen Episode von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Christoph.
Hallo Philipp.
Christoph, das Wort Stalingrad und der ganze Russland-Feldzug gehören zum Kanon der wichtigsten Begriffe aus dem Zweiten Weltkrieg. Dabei wissen viele Leute gar nicht ganz genau, was dort passiert ist. Kannst du es uns erzählen?
Ja, ich probiere es.
Vor der Reichskanzlei in den frühen Morgenstunden des historischen 22. Juni.
Angefangen hat die ganze Geschichte eigentlich mit dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion.
Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Reichsminister Dr. Goebbels verliest die Proklamation des Führers. Sie enthüllt zum ersten Mal vor der ganzen Welt die Verschwörung zwischen London und Moskau gegen Deutschland. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen nunmehr in 12. Stunde die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten: Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen.
Das ist am 22. Juni 1941 das sogenannte Unternehmen Barbarossa, das Hitler gestartet hat. Das war ein riesiges Unternehmen, also 3,5 Millionen deutsche Soldaten, Tausende von Panzer und Flugzeugen sind am Morgen um 3 Uhr in Marsch gesetzt worden und haben das Land überfallen. Der Stalin selber hat nicht damit gerechnet, obwohl er von verschiedenen Spionen gewarnt worden ist. Und dann ist die Rote Armee überrannt worden. Insbesondere auch, wie sie schlecht geführt war. Der Stalin hat vorher in den 30er Jahren Säuberungen durchgeführt und ganz viele hohe und kompetente Offiziere umbringen lassen.
Das Ziel der deutschen Führung, die bolschewistischen Armeen in Vernichtungsschlachten zu zerschlagen, geht seiner Erfüllung entgegen. Auch die Zahl der Gefangenen steigt unaufhörlich weiter. Schon in den ersten Wochen haben Hunderttausende von Bolschewiken die Waffen gestreckt und sich ergeben.
Dann aber ist der Vormarsch, der zuerst sehr schnell gegangen ist, also man redet von 60, 70 Kilometer pro Tag Richtung Osten, ist im Herbst langsam im Oktober in Stocken gekommen, weil es hat angefangen zu regnen. Und dann sind die Fahrzeuge der Deutschen immer mehr im Morast versoffen. Und dann ist mit der Zeit sogar der Schnee gekommen. Dann haben die Soldaten, die keine Winterausrüstung dabei hatten, haben angefangen zu frieren. Also das Klima und die Witterung hat dann nachher den Sowjets, der Roten Armee, geholfen. Und am 5. Dezember 1941 ist es dann der Roten Armee gelungen, die deutsche Wehrmacht zu stoppen, nur wenige Kilometer von Moskau. Also sie haben die Türme zum Teil schon gesehen.
After 5.5 months of blitz warfare, after coming within sight of their goal, the Germans were stopped at the very gates of Moscow. Although Hitler had sworn that before December the swastika would fly from the Kremlin towers, December had come, but it wasn't the swastika that flew over the Russian capital. And it wasn't the Nazi conquerors who marched through the streets of the ancient city, but fresh reserves of the Red Army.
Das ist sehr ein wichtiger Punkt, obwohl der Krieg natürlich noch sehr lange weitergegangen ist. Aber bereits zu dem Zeitpunkt haben die Sowjets 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene verloren, ähnlich viele Tote, und die Kriegsgefangenen sind dann auch mehrheitlich in diesen Lagern im Hungertod preisgegeben worden. Das war eine Folge vom sogenannten Hungerplan. Also die Deutschen haben das Ziel gehabt, 30 Millionen Sowjetbürgerinnen und Bürger zu verhungern zu lassen, um selber an die Lebensmittel zu kommen und gleichzeitig die als minderwertig geltenden Sowjets zu vernichten. Also es war wirklich ein rassistisch motivierter Vernichtungsfeldzug.
Aber jetzt sind wir quasi kurz von Moskau. Stalingrad ist noch nicht in Sichtweite.
Genau, das kommt dann nämlich im Jahr 1942. Im ersten Jahr sind die Deutschen auf Widerstand gestoßen und dann hätte Hitler im zweiten Jahr einen neuen Anlauf nehmen. Die Sowjets haben ihn wieder von Moskau erwartet, aber er hat dann eine andere Richtung eingeschlagen, sogenannte Unternehmen Blau hat das geheißen, und das ist richtig Kaukasus und richtig Grosny gegangen. Dort sind die Ölfelder von der Sowjetunion und er hat die Ölfelder wählen, weil er das Öl braucht, um den Krieg weiterzuführen. Das war das eine. Das waren die Ölfelder. Das andere war die Wolga. Verkehrsarterie, muss man sagen. Extrem wichtig für den sowjetischen Nachschub, der durch das ganze Land durchgegangen ist. Ein riesiger Strom. Und die wichtigste Stadt an dieser Wolga war Stalingrad. Dort ist die Wolga 1-2 Kilometer breit. Stalingrad war ein industrielles Zentrum mit mehreren hunderttausend Einwohnern, die in diesen Fabriken geschafft haben, insbesondere in einer ganz grossen Traktorenfabrik. Aber man muss sich vorstellen, das ist eine Fabrik, die über mehrere Kilometer gross ist, die hat zu dem Zeitpunkt längst keine Traktoren mehr hergestellt, sondern T-34, der sowjetische Panzer, der ja dann sehr wichtige Rolle und auch kriegsentscheidende Rolle gespielt hat. Und drittens muss man sagen, Hitler war besessen von dem Stalingrad, weil sein Gegenspieler war der Stalin. Sie hatten zwar ja einen Nicht-Angriffspakt, den er dann selber gebrochen hat mit dem Angriff 1941, aber der Stalin war sein grosser Gegenspieler und er hat die Stadt, wo der Stalin im russischen Bürgerkrieg eine wichtige Rolle gespielt hat, und darum ist sie nach ihm benannt worden, die Stadt hätte Hitler wählen.
Der Kampf um Stalingrad.
Und dann ist es, der Angriff ist dann eigentlich losgegangen am richtigen 23. 24. August. Das war so ein sonniges Sommerwochenende.
Stuka belegen Häuserblocks an der Wolga mit schweren Bomben.
Die Stadt Stalingrad war voll. Erstens hatte es Flüchtlinge drin und zweitens hat der Stalin verboten, den Zivilisten die Stadt zu verlassen. Weil er hat nicht wollen, dass sich Angst verbreitet, obwohl natürlich ein möglicher Angriff sich abzeichnet hat.
Mit vernichtender Wucht trifft jede Bombe ihr Ziel.
Dann ist die Stadt bombardiert worden von der deutschen Luftwaffe. Das war ein Inferno mit 40'000 Toten. Man weiß es nicht ganz genau, aber mindestens so viel sagt. Und gleichzeitig hat sich die 6. Armee unter dem General Paulus in Bewegung gesetzt, Richtung Stalingrad, Richtung Wolga. Und hat die Wolga Mitte September dann tatsächlich auch erreicht, im Norden von Stalingrad insbesondere. Und dann ist man dann auf die Stadt zugegangen, hat sie erobert. Es war allerdings nicht so einfach, weil das ist mittlerweile eine Trümmerstadt war. Das war eigentlich ein strategischer Fehler, die Stadt zu bombardieren, weil es ist einfacher, eine Trümmerstadt zu verteidigen, als eine intakte Stadt. Das hast du dort später noch eine wichtige Rolle spielen. Aber es ist dann doch den Deutschen gelungen, bis Mitte Oktober Stalingrad eigentlich weitgehend, dass man etwa 95% zu erobern. Und am 8. November 1942 hat Adolf Hitler verkündet, dass Stalingrad in seiner Hand sei.
So sehen wir in diesem gewaltigen Ringen heute ohnehin nur eine einzige Möglichkeit. Es ist die des restlosen Erfolgs. Und es bleibt nur die Frage, ob überhaupt Gründe vorhanden sind, an diesem Erfolg zu zweifeln. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende.
Die Stadt ist in der Hand der Deutschen und trotzdem können die Sowjets nochmal zurückkommen. Wie machen sie das?
Ja, sie sind wirklich am Rand von einer Niederlage, und zwar randbuchstäblich, weil sie sind am Rand von der Wolga, also sozusagen am Westufer von der Wolga, sind die letzten sowjetischen Truppen gewesen, unter dem General Tschuikow. Das ist der grosse Verteidiger von der Stadt Stalingrad. Und man muss sich vorstellen, es sind nur noch wenige Meter gewesen. Teilweise ist die Rede von 20, maximal 100 Meter, wo noch an dem Strand sowjetisch gewesen sind. Der Wassily Grossmann, der war doch Kriegsberichterstatter von der Roten Armee, für die Zeitungen, die dort gedruckt worden sind für die Soldaten. der hat vom Tor der Hölle geschrieben. Also die Truppen sind extrem unter Druck. Sie gleichzeitig haben die Sowjets vom Ostufer immer über Schiff neue Truppen als Westufer gebracht. Da muss ich vorstellen, so eine Division, die ist irgendwo aus dem Hinterland gestartet mit dem Zug, dann zu Fuss an das Ufer hin, immer unter Beschuss von der deutschen Luftwaffe. Also wenn vielleicht 10'000 los sind, sind am Schluss noch 5'000 angekommen, überhaupt erst in der Schlacht. Und in der Schlacht sind die Divisionen dann oft auch schnell vernichtet worden. Und der Übergang über die Wolga ist extrem schwierig gewesen, weil sie sind aus der Luft angegriffen worden, auch mit Artillerie angegriffen worden, total unter Beschuss gestanden. Und einerseits sind die Soldaten eingeführt worden, die andere Richtung sind die Verwundeten rausgeführt worden. Und das hat so eine sehr dramatische Szene geführt. Und in dem Film, wo so um Stalingrad geht, «Enemy at the Gates», man kann über den Film geteilter Meinung sein, aber die Eröffnungsszene zeigt den Übergang über die Wolga hin, und das finde ich eigentlich recht eindrücklich.
Listen to these letters sent by Russian mothers to their sons on the front. Volodya, my child, I know that it's for our motherland. I know that it's for our motherland that you are giving your life.
Also die Sowjets haben sich dann dort können halten, trotz enormer Verluste. Stalin hat Devisen rausgegeben, keinen Schritt zurück. Und das war durchaus wörtlich zu verstehen gewesen. Wer zurückgewichen worden ist, ist oft gerade verschossen worden. Der Tschuikow, der General, war ein knallharter Typ gewesen, aber hat die Leute auch können zusammenhalten. Es ist dann zu einem Häuserkampf geworden in dieser Ruinenstadt. Und das muss man sich so vorstellen, das ist etwa die, sind im gleichen Haus, auf dem einen Stockwerk sind die Deutschen gewesen, im anderen sind die Sowjets gewesen, und auf und ab und übers Fenster und hin und her. Also das ist wirklich um jeden Meter gekämpft worden, und das ist jetzt kürzlich, also letzten Herbst, ein Buch rausgekommen vom britischen Historiker Ian McGregor. Das ist auch schon auf Deutsch raus. Das heisst «Der Leuchtturm von Stalingrad», wo ein so ein Haus schildert, das Pavlovsche Haus, das kann man in Volgograd auch anschauen, wo der Kampf, also eigentlich der ganze Kampf um Stalingrad anhand von dem Häuserkampf in dem einen mehrstöckigen Haus in der Stadt schildert. Gleichzeitig, also wir haben den Abwehrkampf in der Stadt, die haben sich in den Steppen rundum um Stalingrad, also mit einigen hundert Kilometern Entfernung, auch, vor allem auch östlich von der Wolga, haben sich neue Divisionen aufgestellt, insbesondere die Panzerdivision, die Artillerie und extrem viel Infanterie, unter der Führung vom General Georgi Schukow. Der hat hunderte Divisionen aufgestellt, also man redet von mehr als einer Million Soldaten, 800 Panzer, 1400 Flugzeuge, und das ist für die sogenannte Operation Uranus gewesen. Und zwar die Einkesselung von der 6. Armee mit der riesen Zangenbewegung um Stalingrad herum. Und am 19. November dann sind die russischen oder sowjetischen Kräfte, muss man sagen, 200 Kilometer im Rücken von der Stadt Stalingrad, haben die einen Zangenangriff gemacht von Norden und von Süden gleichzeitig und haben innerhalb von 4 Tagen den Kessel zugemacht, und dann sind die Deutschen umzingelt gewesen. Sie haben dort damit Taktik kopiert, die die Deutschen auf dem Vormarsch im Jahr vorher Richtung Moskau mehrfach angewendet haben. Und ab dann ist es dann eigentlich nur noch, ist es um die Eroberung vom Kessel gegangen, sehr ein verlustreicher Krieg. Auch viele deutsche Soldaten sind verfroren, sie sind immer noch schlecht ausgerüstet oder verhungert. Das war eine ganz schlimme Geschichte. Und vor allem hat der Hitler auch einen Ausbruchversuch verboten. Er hat gesagt, Stalingrad muss kalt werden. Ob so ein Ausbruchversuch überhaupt hätte gelingen können, ist eine andere Frage, weil die sowjetischen Kräfte sind extrem massiv gewesen. Und sie haben das versucht, die Deutschen, ihre Truppen, die 6. Armee aus der Luft zu versorgen, unter anderem auch mit der Ju-52, die bei uns noch ein oder andere Exemplar umeinander fliegt. Aber das hat nie und nimmer gelangt.
Wie groß war der Verlust auf beiden Seiten?
Ja, enorm. Also die Schlacht ist 5 Monate gegangen. Bei den Sowjets redet man von 1 Million Verlusten, davon die Hälfte Tote, das andere also Verwundete, Vermisste und so weiter, Gefangene. Im Kessel selber sind dann 226'000 deutsche Soldaten ums Leben gekommen, weitere 300'000 Verbündete rund um Stalingrad herum sind ums Leben gekommen, sind vor allem Rumänen und Italiener gewesen.
Das sind Zahlen, die kann man sich fast nicht vorstellen. Es war, glaube ich, schon eine der schlimmsten Schlachten von der Geschichte, oder?
Ja, ganz sicher in dieser Dimension. Es hat dann auch noch 90'000 deutsche Gefangene gegeben, die dann die Kesselschlacht überlebt haben, noch in Gefangenschaft sind. Aber viele sind in einem erbärmlichen Zustand gewesen. Und natürlich die Lager, die sowjetischen Kriegsgefangenenlager, sind natürlich auch nicht wirklich angenehm gewesen. Also sind 1956 sind nur noch zwischen 5'000 bis 6'000 Deutsche können heim nach Deutschland. Dazu sind noch 100'000 tote Zivilisten gekommen in der Stadt selber. Oder? Die Stadt war, wie gesagt, voll. Sie haben nicht dürfen die Stadt verloren, wie ich gesagt habe. Und es hat auch einen Haufen Flüchtlinge drin gehabt. Und wie viele das aber genau waren, weiss man nicht.
the Battle of Stalingrad, which began in the middle of September 1942, ended in January 1943 with the cutting off and the liquidation of Hitler's Sixth Army. This is a newsreel record of what may prove to have been the turning point of the war on the Eastern Front, perhaps the turning point of the whole war, with men of the Red Army finishing off the would-be conquerors of Stalingrad, mopping up German survivors in and around Stalingrad, finally crushing every point of resistance.
Was hat der Kessel und am Schluss der Sieg von der Sowjetunion in Stalingrad bedeutet für den Verlauf des Krieges?
Es war in erster Linie eine grosse psychologische Wende im Krieg. Das erste Mal haben die Deutschen eine wirklich grosse Schlacht verloren. Die Alliierten haben jetzt plötzlich an sie geglaubt. New York Times hat gross geschrieben, die wichtigste Armee von Hitler sei vernichtet worden im besetzten Europa. Also in Frankreich oder ist besetzt, die Benelux-Staaten, Dänemark ist besetzt, Balkan, Griechenland und so weiter. Überall haben wir gesehen, man kann die allenfalls gleich schlagen. Selbst in den Konzentrationslagern hat sich das dann irgendwann umgesprochen. Und hat eine gewisse Hoffnung ist aufgekommen, denn man hat gesehen, die deutsche sogenannte Herrenrasse ist offenbar nicht unbesiegbar.
Nach dem Ausflug in die Geschichte kommen wir zur Gegenwart. Die Kapitulation von Stalingrad hat sich Anfang Februar zum 80. Mal gejährt. Wie begeht Russland diesen Tag heute?
Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличье.
Also Wladimir Putin ist am 80. Jahrestag, am 2. Februar, wo die letzten, wie du sagst, deutschen Truppen kapituliert haben, ist er nach Wolgograd gereist, wie die Stadt heute heisst. Die haben sie allerdings für einen Tag offenbar umbenannt in Stalingrad, dort Schilder austauscht und Stalingrad angeschrieben. Das ist einfach für das Gedenken, das ist für den einen Tag. Und angeblich habe ich gelesen, dass die Begeisterung in Wolgograd für den Krieg gegen die Ukraine besonders gross ist. Was auch immer das stimmt, das wissen wir nicht genau. Auch ist in Wolgograd eine neue Büste vom früheren Diktator Stalin enthüllt worden. Und eigentlich hat es ja praktisch keine Statue vom Stalin mehr gegeben. Aber trotzdem hat man das jetzt gemacht, als wieder der Sieger ist über Nazi-Deutschland. Gleichzeitig ist natürlich der Stalin verantwortlich für Millionen von Opfern im eigenen Land.
Für den Putin scheint die Schlacht schon recht wichtig zu sein, oder?
Ja, er ist beeindruckt wie seine ganze Generation von dem Zweiten Weltkrieg. Er hat Angehörige verloren, nächste Angehörige, einen Bruder bei der Belagerung in Leningrad. Jede Familie, jede sowjetische Familie ist von dem Krieg betroffen gewesen. Und weil der Blutzoll, den die Sowjets entrichtet haben, um das Naziregime abzuringen, ist unvorstellbar gewesen. Also man redet von 27 Millionen Toten. Allein von 14 Millionen sind Zivilisten gewesen. Das hat man auch lange im Westen nicht anerkannt, im Kalten Krieg, also unter dem Eindruck vom Kalten Krieg war dann der John F. Kennedy, der USA-Präsident, der 1963 in seiner berühmtesten Rede, der sogenannten Friedensrede, wo er einen Ausgleich gesucht hat mit der Sowjetunion, das Opfer, das die Sowjets erbracht haben, dann anerkannt hat.
And no nation in the history of battle ever suffered more than the Soviet Union in the Second World War. At least 20 million lost their lives. Countless millions of homes and families were burned or sacked.
Du hast kürzlich in einer grossen Analyse geschrieben, dass der Putin der aktuelle Krieg in der Ukraine wie als Fortsetzung vom grossen vaterländischen Krieg, so nennt man den Zweiten Weltkrieg in Russland, sieht. Wie kommt er auf das?
Ja, er instrumentalisiert die Geschichte, um den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Auch indem er die Regierung in Kiew von Volodymyr Zelensky als Nazi-Regierung bezeichnet. Was natürlich besonders absurd ist, weil der Zelensky ist ein Jude und hat Angehörige im Holocaust verloren. Dabei sind auch Zeichen bei dem Krieg in der Ukraine genau umgekehrt. In der Schlacht von Stalingrad war die Sowjetunion zu dem Zeitpunkt das angegriffene Land. Heute ist Russland der Aggressor mit dem Angriff auf ein Nachbarland, wo notabene auch UNO-Mitglied ist und wo Russland eigentlich Grenzen anerkannt hat vorher. Und abgesehen davon haben in Stalingrad überhaupt nicht nur Russen gekämpft, sondern auch Kasachen, Tadschiken, Aseri oder Georgier und vor allem auch ganzen Haufen Ukrainer. Also die Sowjetunion war ein Vielvölkerstaat gewesen, wie heute übrigens auch noch Russland, obwohl einfach ein bisschen kleiner.
Das heisst, du kannst dieser Sichtweise nichts abgewinnen, oder Putin da auftritt?
Nein, ich kann dem nichts abgewinnen, aber Geschichte bedient Diktatoren immer wieder als Fundus, wo sie sich sehr unverschämt bedienen und die Fakten dann nach Belieben vertreiben.
Der Putin glaubt, er kann den Krieg in der Ukraine gewinnen Und er glaubt das auch mit Verweis auf Stalin und seine Erfolge im Zweiten Weltkrieg. Glaubst du, kann er das? Kann er den Krieg gewinnen?
Das kann ich nicht beantworten, das wissen wir nicht, das werden wir sehen. Er sagt das darum, weil die Rote Armee ja nach dem deutschen Angriff eigentlich vor dem Kollaps gestanden ist. Sie hätte nur können unter enormen Verlusten und vor allem dank der Waffenhilfe der Engländer und der USA die Deutschen können stoppen. Also die Amerikaner und Briten haben Flugzeuge geliefert, Jeeps, Lastwagen, sogar Fertigmahlzeiten sind aus den USA in die Sowjetunion gebracht worden, dass die russischen Soldaten, die sowjetischen Soldaten, muss ich sagen, besser ausgerüstet sind. Die Ware ist eingekommen über den Hafen in Murmansk, ganz im Norden. Die Alliierten, die ich jetzt genannt habe, die Sowjets hier hatten, im Kampf gegen Hitler-Deutschland, die unterstützen aber jetzt natürlich die Ukraine. Also die fallen weg und ob China oder der Iran vergleichbar können, heute Russland unterstützen, sei dahingestellt. Der Stalin hätte natürlich nachher können, nach dem Fast-Kollaps einen Gegenschlag führen, in Stalingrad, wie wir jetzt gesehen haben, in Kursk und dann schließlich auch in Berlin 1945, wo er den grossen Vaterländischen Krieg gewinnen konnte. Und jetzt glaubt auch der Putin, dass er das Blatt noch drehen kann. Es sieht im Moment nicht so genau aus, aber wie gesagt, man redet ja auch von einer Grossoffensive, die offenbar geplant wird. Und Russland ist immer noch eine Grossmacht mit endlos vielen Ressourcen, 11 Zeitzonen und Atomwaffen.
Du hast vorhin gesagt, es hat ganz viele ukrainische Soldaten auch gegeben im Zweiten Weltkrieg bei Stalingrad. Gibt es eigentlich eine Erklärung, warum die Ukraine und ihre Bewohnerinnen und Bewohner immer so eine wichtige Rolle in so Ausnahmesituationen, in so Krieg spielen?
Die Ukraine gilt als Kornkammer von Europa und darum hat sie den Hitler auch holen. Und auch der Stalin war darum an dieser Ukraine interessiert gewesen. Er hat in den 30er Jahren Weizen abtransportiert und im ganzen Land, also die ganze Sowjetunion verteilt, mit der Folge, dass 6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer verhungert sind. Also das war eine gemachte Hungersnot gewesen. Der sogenannte Holodomor ist immer noch ein Trauma in der Ukraine. Kaum ist da passiert, sie sind Nazis gekommen und haben gewütet in der Ukraine. Zuerst gegen die Juden, nachher aber auch gegen alle anderen. Es hat gewisse Ukrainerinnen und Ukrainer gegeben, die Nazis eigentlich als Befreier empfangen haben, aber die haben eigentlich nichts mit dem zu tun haben. Weil, wie gesagt, es war ein rassistischer Krieg, sie haben die Leute umbringen. Und eigentlich das ganze Gebiet mit der Ukraine im Zentrum, aber auch Weißrussland gehört dazu, zum Teil Polen, das ist in der Mitte von Europa wirklich eine geschundene Region. Und der amerikanische Autor und Historiker, der Timothy Snyder, hat das in einem Buch aufgeschafft, wo sehr bekannt worden ist. Das Buch heisst «Bloodland». Aber geht es wirklich auch weitgehend um die Ukraine. Dazu kommt, dass die Ukraine natürlich strategisch günstig liegt am Schwarzen Meer. Aber der Putin, so hat man den Eindruck, sein Hauptmotiv ist, dass er einfach das Land, die Ukraine, als Teil von Russland sieht und dem Staatsrecht auf Existenz abspricht.
Danke vielmals für den Einblick in die Geschichte, Christoph. Wenn jetzt jemand noch mehr will wissen, hast du noch einen guten Buchtipp? Was kann man lesen?
Sehr gern. Ich finde das Buch «Stalingrad» vom britischen Historiker Anthony Weaver sehr gut. Ich kann das nur empfehlen. Gehört zu den wenigen Büchern, die ich mehr als einmal gelesen habe. Wer lieber Belletristik liest, dem empfehle ich das Buch, der Roman «Leben und Schicksal» von Wassily Grossmann, den ich anfänglich erwähnt habe, als Kriegsberichterstatter von der Roten Armee. Der Grossmann ist also wirklich in Stalingrad und hat die Erfahrung in dem grossen Roman einfliessen lassen. Und der Roman gilt jetzt eigentlich heute als Krieg und Frieden vom 20. Jahrhundert.
Danke, Christoph.
Danke dir.
Buchtipps von Christoph Münger und die grosse Analyse zum 80-jährigen Jubiläum von der Kapitulation in Stalingrad können wir auch in der Episodenbeschreibung verlinken. Danke fürs Zuhören bei der neuesten Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der «Media». Wir hören uns dann morgen wieder. Ciao zusammen.